Als Unternehmer gibst du täglich dein Bestes und nimmst Risiken in Kauf. Möchtest du finanziell unabhängig werden und von anderen lernen? Der Erfolgreich-Podcast von Wirtschaftsberater und Finanzexperte Sven Lorenz bietet dir interessante Sichtweisen und Lösungsansätze mit erfolgreichen Unternehmern als Gäste. Hol dir Impulse für dein Business und profitiere von deren Erfahrungen. Viel Vergnügen mit der aktuellen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge hier im Erfolgreich-Podcast. Ich bin Sven Lorenz und heute habe ich mir einen sehr spannenden Gast eingeladen. Sein Name ist Michael Schwienbacher und er gründete 2001 sein erstes Unternehmen und ja, wie er selbst sagt, damals mit einer Ausrichtung im Sinne eines sogenannten Turbokapitalismus. Was das bedeutet und wie sich das alles entwickelt hat, da werden wir sicherlich gleich im Podcast drüber sprechen. Er hat noch einige Änderungen in seinem Unternehmen vollzogen und hat mittlerweile einen Trend geschaffen mit seinem eigenen Unternehmen in Richtung eines Ecosystem-Verantwortungskapitalismus. Und was das bedeutet, darüber werden wir auch sprechen. Aber Fakt ist, es ist ein definitiv spannendes Thema. Deswegen habe ich ihn eingeladen. Und insofern erstmal, lieber Michael, herzlich willkommen hier im Podcast.
Grüß dich, lieber Sven. Danke für die Einladung.
Ja, lieber Michael, bevor wir jetzt hier an diesen Begrifflichkeiten Turbo und Verantwortungskapitalismus vorbeikommen, würde ich dich trotzdem erstmal bitten, dass du vielleicht all denen, die dich jetzt hier noch nicht kennen oder die mit deinem Unternehmen noch keine Berührungspunkte haben, vielleicht ganz kurz zu erzählen, wer bist du konkret, wo kommst du her und was machst du mit deinem Unternehmen?
Ja, ich bin Michael, 41 Jahre alt, habe zwei kleine Kinder, also so klein auch nicht mehr, 10 und 13, Valentin Lukas und eine Frau, Mitgründerin von SIM und selbst Rechtsanwältin, hat die Digitalkanzlei für Rechts- und Steuerberatung. Ich selbst bin im schönen Hechendorf am Pilsensee aufgewachsen. Das ist aber Herrsching, ein bisschen südwestlich von München, im Fünfseenland. Habe dort bei meinem Vater in der Baumaschinenwelt angefangen zu lernen, schon mit 12, 13, 14 angefangen, so ein bisschen mitzuarbeiten und mit 18 dann gleich in die Selbstständigkeit gegangen und hier im Bereich Anbaugeräte für Baumaschinen im Internet viel exportiert und dort diesen Wachstumskurs eingeschlagen, den ich da in jungen Jahren zu einem recht großen Unternehmen gebracht habe.
Okay, da waren jetzt gleich schon 3-4 Fragen drin. Also das heißt, du hast schon so ein bisschen auch Unternehmer sein und Unternehmerwelt so aus dem elterlichen Haus mitbekommen.
Genau, also meine Mutter hat einen eigenen Friseursalon bis heute, die ist über 70. Und mein Vater hatte immer schon eine Baumaschinenfirma, also seit 1977, Anbaugeräte für Baumaschinen, hatte aus dem Ausland importiert, Geräte auch selber produziert, verkauft, vermietet, repariert. Im Betrieb immer so um die 10 Mitarbeitende in Seefeld am schönen Schloss oben. Und dort habe ich mitgelernt und war mit in Italien bei den Lieferantenverhandlungen und im Ausland was mal verkauft und so weiter. Also daher kannte ich das Unternehmertum von der Pike auf, ja.
Und war das dann von Anfang an schon so dein jugendlicher Traum, zu sagen, okay, ich weiß so um das Lebensgefühl meiner Eltern, ich weiß aber eben auch, was es bedeutet, mit verschiedenen Herausforderungen umzugehen. Ich finde das ganze wirtschaftliche Umfeld spannend. Es muss jetzt einfach sein, mit 18 direkt dann aus der Schule oder aus der Ausbildung in die Selbstständigkeit hineinzugehen. Oder gab es irgendwie einen speziellen Impuls, wo du gesagt hast, genau das ist mein Ding?
Der Impuls an sich, den gab es so nicht. Es war von Anfang an für mich klar, dass ich diese Freiheit brauche, diese Selbstverwirklichung, diese Eigenverantwortung, dieses Selbstmachen und auch diese Position der Macht, die mir damals sehr wichtig war, dass mir also niemand sagen soll oder sagen kann, darf, was ich zu tun oder zu unterlassen habe. Und deswegen mit 15 war mir das schon klar und mit 18, 19 dann die Umsetzung während dem Abitur noch. Im Gymnasium war ich damals ganz klein als Ein-Mann-Firma angefangen. War für mich sehr, sehr klar.
Okay, also steckte sozusagen in dir auch so ein kleiner Rebell. Ja, niemand sagt mir, was ich zu tun habe. Kenne ich irgendwoher. Ja, war bei mir auch immer so. Obwohl ich viele, viele Jahre angestellt war, war es irgendwie das, was mir jeder meiner Chefs gesagt hat. Herr Lorenz, Sie sind irgendwie nicht anpassungsfähig. Ja, irgendwie haben Sie ein Problem mit Autorität. Ja, und ich habe immer nur gesagt, ja. Ich habe das Problem mit Autorität immer dann, wenn ich das Gefühl habe, sie passt nicht zu dem Bild, was sie sich selbst geben. Ja? Also ich habe da teilweise eine andere Wahrnehmung von Kompetenz und Autorität. Und das hat es mir tatsächlich als Angestellter damals schwer gemacht, da immer im Kontext so Mainstream innerhalb des Unternehmens so zu funktionieren, wie es meine Chefs gerne hätten. Ne? Und als ich dann selber Chef war, da konnte ich ein bisschen freier agieren. Also insofern kenne ich genau oder weiß genau, was du meinst. Jetzt hast du gerade gesagt, du bist ebenfalls in diese Baumaschinenwelt eingetreten, so mit deiner Selbstständigkeit. Und vorher hast du aber gesagt, jetzt machst du irgendwas mit Digitalkanzlei, Rechtsanwalt etc. Wie passen die beiden Dinge zusammen?
Genau, also ich kann die Brücke gern bauen. Es gab dann eine Wachstumsphase. Ich habe also da angefangen, im Internet die Geräte zu verkaufen, hatte dann schon einige Mitarbeiter, schon noch anfangs das Studium, habe dann das Studium abgebrochen sein lassen, habe dann mit 25, hatten wir schon um die 20 Mitarbeitende. Und es ging also alles sehr gut und sehr rasant. Wir haben dann auch die ersten Mitbewerber übernommen und ein Vertriebs- und Niederlassungskonzept in Deutschland ausgerollt mit 15 Standorten, alles in diesem Anbaugerätebereich. Und so war ich da mit 27, 28 eigentlich ganz gut drauf. Also wir hatten da um die 100 Mitarbeiter, sämtliche Preise haben wir gewonnen, Bayerns Best 50 und so weiter. Und 2008 hatten wir dann so 15 Standorte eben und dann kam diese Finanzkrise, Finanz- und Wirtschaftskrise. Mhm. Und großen Fehler gemacht. Ich hätte wahrscheinlich um 50% abbauen und reduzieren müssen. Das gab es aber für mich nicht. Den Weg zurück, den wollte ich nicht. Also und auch nicht das Zugeben des Scheiterns oder es wäre im Endeffekt kein Scheitern gewesen, sondern eine unternehmerische Entscheidung. Ich habe mich aber dann fürs Wachstum entschieden und wir sind also dann noch mehr aufs Gaspedal gestiegen und haben dann noch mehr Firmen dazugekauft, sodass also innerhalb von 3-4 Jahren das Ganze dann von 100 auf 400 Mitarbeiter hochgeschossen ist. Viel zu schnell. Ich habe damals Wachstum als Erfolg definiert. Ich habe auch Quantität als Erfolg angesehen und nicht Qualität. Es waren Faktoren, Ziele, die einfach in meinem Hirn, sage ich mal, falsch justiert waren. Mhm. Und das habe ich dann 2013 einer ganz großen wirtschaftlichen finanziellen Krise, also Insolvenz dieser Unternehmensgruppe, erfahren müssen, was es eben heißt zu scheitern, was es danach heißt zu reflektieren, umzudenken. Durch Schmerzen, also nicht durch Klugheit, sondern wirklich durch selbst erfahrene Schmerzen, die man da hat, wenn man 300 Kündigungen aussprechen oder unterschreiben muss. Das durfte ich dann lernen, was es heißt, eben neu anzufangen und das Ganze auf andere Beine zu stellen, die eben nicht heißen Wachstum und Macht und finanzielle Größe und Rendite ist der das Erstrebenswerte, sondern wir haben das dann ganz anders aufgezogen.
Okay, was daraus geworden ist, darüber sprechen wir gleich. Aber zunächst erstmal vielen Dank für deine Offenheit an dieser Stelle, dass du auch, ja, ich sag's mal, über Entscheidungen sprichst, die nicht das gewünschte Ergebnis hatten. Ich würde gerne mal kurz mit dir da reingehen, weil wir leben ja momentan wieder in einer Zeit, in der unglaublich viele Menschen, die sich mit ihren eigenen Companies auf den Weg gemacht haben, von links und rechts und oben und unten von unterschiedlichsten Einflüssen, ja, ich sag's mal, geprägt werden. Egal, ob das jetzt eine Rezession ist, in die wir hineinschlittern, ob das jetzt die, ja, ich sag's mal, teilweise hausgemachte und künstlich hochgehaltene Inflation ist, mit der wir arbeiten. Das Thema Währungsunsicherheiten, digitaler Euro und so weiter und so fort. Und viele Menschen merken einfach, dass sie mit ihren Unternehmen ja diesen vielleicht auch schon mal ursprünglich eingeschlagenen Wachstumskurs so erfolgreich nicht fortführen können und stellen sich natürlich viele Fragen, ob das jetzt was mit dem, ich sag mal, generellen Überleben des Unternehmens zu tun hat, ob das die abflachende Wachstumskurve oder die Stagnation ist. Als du damals festgestellt hast, du hast dich übernommen, wann war das? Also du sagst ja gerade so, nach der Finanzmarktkrise 2008 hast du richtig zugelangt, ja, du hast neue Unternehmen dazu gekauft. So, wie lang war der Zeitraum nach dieser Expansion, bis du angefangen hast zu realisieren, hier habe ich jetzt gerade ernsthaft ein Thema, also hier schwimmen mir jetzt die Fälle weg?
Die Fälle sind weggeschwommen, ohne dass man es wahrhaben wollte. Im Nachhinein 2014, 2015, also 1-2 Jahre im Nachhinein, kommt erst diese Erkenntnis, wo die Ursachen lagen, woran es wirklich am Anfang, also am Ursprung gelegen hat, dass es dann diese Auswirkungen gab. In dem Jahre 2013, im Jahre des Scheiterns, war ich lediglich damit beschäftigt, das, was wegschwimmt, irgendwie in eine Richtung zu lenken. Da konnte man nur noch reagieren und nicht agieren. Und man hat auch nicht in dem Moment analysieren können, woran es wirklich lag, dass es jetzt so weit gekommen war.
Okay. Und was hat das mit dir als Person gemacht? Also du hast ja vorhin gesagt, na, so dein Anspruch an der Unternehmensgründung war eine Machtposition. Niemand sagt mir, was ich tun soll. Du hast bis zu diesem Zeitpunkt der Finanzmarktkrise eine gute Entwicklung hingelegt. Hast immer mehr Mitarbeiter aufgebaut, ne, so wenn ich es richtig verstanden habe, in der Spitze, bevor du angefangen hast, groß zu expandieren, 100 Mitarbeiter, 15 Standorte und dann zu kaufen. Da ist ja im Prinzip so ein bisschen diese Attitüde zu spüren oder zu hören, bisher läuft es super und ich werde das auch weiterhin so hinkriegen und wenn wir jetzt weiter dazu kaufen, dann werden wir sehr erfolgreich sein. Als du dann gemerkt hast, das läuft nicht so ganz richtig, gab es da auch so eine Phase bei dir, wo du gesagt hast, okay, was bedeutet sowas für mich als Person? Jetzt nicht unbedingt unternehmerisches Scheitern, aber eben auch so in Bezug auf finanzielle Stabilität, Ausrichtung an meinen Zielen. Wie sieht mich eigentlich der Markt? Was sagen meine Menschen um mich herum? Wie reagiert mein Umfeld, wenn das jetzt wirklich in die Richtung läuft, was ich befürchte?
Ja, das sind natürlich schon Fragen, die man sich stellt. Thema war, dass wir bis 2013, im Juni, Juli waren wir auf dem absoluten Höhenflug. Es lief alles hervorragend. Banken, Kapitalgeber, Kunden, alles auf dem richtigen Weg, gefühlt richtigen Weg. Mhm. Und dann ist die Konsortialfinanzierung gescheitert, so eine große Finanzierungsrunde. Und dann ist das alles innerhalb weniger Wochen implodiert. Es gab vorher schon große Schwierigkeiten aufgrund des Wachstums, was wir da hatten, weil man da eben die Verwaltung nachziehen muss, die Prozesse, die Strukturen. Aber zu deinem Punkt zu kommen, die Frage, was passiert danach, habe ich mir tatsächlich erst gestellt, nachdem es wirklich soweit war, weil ich bis zum Zeitpunkt der Insolvenzanmeldungen immer noch gedacht und gehofft habe und eigentlich davon überzeugt war, nicht eigentlich, ich war davon überzeugt, dass ich das schon hinbekomme, bin dann aber eines Besseren belehrt worden.
Okay. Und was war das für ein Gefühl in dem Moment, als du die Insolvenz angemeldet hast?
Ja, ich hatte da zu dem Zeitpunkt einen dreijährigen Sohn und einen, der kam gerade aus dem Krankenhaus mit meiner Frau zum Zeitpunkt, als ich die Insolvenzanträge gestellt habe. Der war gerade geboren, also in der gleichen Woche. Und da hat man nicht viel Zeit zu lamentieren. Da muss man gleich mal überlegen, Mund abwischen, wie geht's weiter und in die Hände spucken und loslegen. Das war damals ganz wichtig, eben Auffanggesellschaft zu gründen, die bestehenden Kapitalgeber abzuholen, um dort die Verwertung der Gerätschaften und Maschinen zu begleiten, zur Schadensminderung beizutragen, mit dem Insolvenzverwalter so weit wie möglich zu kooperieren, Mitarbeiter zu halten, Firmen in andere Hände zu übergeben, zu übertragen, um dort das bereits Geschaffene vorzuführen. Das waren dann die Themen. Also ein halbes Jahr war da absolutes Troubleshooting. Wirtschaftlich betrachtet absolutes Chaos. Das war dann ein halbes Jahr, um hier sich wieder frei zu strampeln einigermaßen, um dann nicht voll unter die Räder zu kommen. Ja.
Okay, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das natürlich gerade so ein halbes Jahr, das schlägt ja nun auch, ich sag's mal, auf die persönliche Motivation. Ne? Du hast es vorhin gerade angesprochen, 300 Mitarbeitern zu sagen, dass es beruflich für sie in dem Unternehmen nicht weitergehen wird. Dieses Anerkennen des eigenen Scheiterns, ist es das, was du so für dich selbst als, ich sag's mal, Attitüde des Turbokapitalismus beschrieben hast oder was du so damit bezeichnest?
Ja, also ich bezeichne Turbokapitalismus dahingehend, dass man eben auf Kosten Dritter, egal ob Menschen, Firmen, Umwelt, sich selbst stark finanziell bevorteilt und der Schaden, den man ausübt, dass man den bestmöglich wegdrückt, gedanklich wie in der Transparenz. Und diese maximale finanzielle Rendite, die eben an zu Raubbau an Mensch und Natur führt. Das sehen wir, was seit den letzten 20, 30 Jahren passiert ist. Und ich war eben auch einer davon. Und ziemlich krasser sogar. Es musste der Audi A8 sein. Es musste das 1000 Quadratmeter Büro sein. Es musste. Und natürlich immer alle die neuesten Autos und das neueste Auftritt und das tollste Marketing. Und also richtig viel, viel Luft auch, um hier die Aufträge zu generieren und weniger in die Qualität der Produkte, sondern mehr ins Marketing und so weiter. So wie man es halt macht, ne? Mhm. Geplante Obsoleszenz nennt man es in der Elektronik, dass eben nach 4 Jahren die Autobatterie dann zufälligerweise doch kaputt geht, um den Umsatz nochmal zu steigern im Aftersale. Und genau das waren die Programmierung meiner Person, meines Charakters, die dann letztlich auch zu dem, also meiner Analyse aus, zu dem Scheitern geführt haben, weil ich eben nicht dahingehend ausgerichtet war, nützlich zu sein für meine Mitmenschen, für die Umwelt, für die Gesellschaft. Mhm. Mir ging es darum, die anderen maximal abzureichern und das selbst für mich zu gewinnen. Ich war zwar privat nie so, ich habe das im Beruflichen jedoch so gelernt, deswegen konnte ich privat auch sehr gut die letzten 20 Jahre verbringen, da ich da keinen, ich habe nur eine berufliche Wendung eingenommen. Privat war ich immer schon recht zurückhaltend und familiär und nicht so viel ich. Beruflich jedoch durfte ich da eine große Lehre vollziehen, ja.
Okay, letzte Frage zu diesem Thema. Dann kommen wir mal zu dem, was du danach dann für dich als neue Richtung gefunden hast. Wie bist du in der Reflexion dieses Prozesses an eine Lösung rangegangen? Hast du dir jemanden genommen, der mit dir mal so über diese Muster gesprochen hat, die sich manifestiert haben und die zu dieser Art von Verhalten auf deiner unternehmerischen Ebene geführt haben? Hast du das mal aufgearbeitet, um nachher auch losgelöst von diesen alten, Erfahrungen dann neu starten zu können?
Mhm. Tatsächlich, das hat 2 Jahre gedauert, dieser ganze Prozess. Ich habe erstmal angefangen, schon Ende 2013 alles aufzuschreiben. Ich habe da hunderte Seiten runter getippt. Wir hatten dann ein Büro im Sutterer. Da habe ich dann ganze Nächte gesessen, um das alles mal aufzuschreiben und aufzuarbeiten und dann die einzelnen Szenen sozusagen mir vor Augen zu führen und zu überlegen, wie kam es denn da eigentlich dazu? Also das war mal so die Bestandsaufnahme, das Ganze runterzuschreiben. Die ganzen, es waren 12, 13 Jahre, die ich da wirklich Jahr für Jahr reflektiert habe und zusammengetragen habe. Und dann ist es weniger auf die Persönlichkeitsentwicklung gegangen. Da war ich oder bin ich, denke ich, reflektiert genug, diese Themen zu analysieren. Bei der beruflichen Ausrichtung hatte ich aber wirklich Schwierigkeiten, denn wenn es nicht mit Wachstum und mit Geld und mit Macht geht, wie geht es denn dann? Ne? Mhm. Und glaube ich auch die Herausforderung, die du vorhin ansprachst, die viele Unternehmerinnen und Unternehmer jetzt aktuell verspüren. Ich hatte diese Krise sozusagen vorweggenommen, die jetzt die ganze Menschheit, möchte ich schon fast sagen, da reinrutscht. Die aktuellen Verwerfungen und diese multidimensionale Krise, die auch nicht mehr aufhört, die führt wirklich zu einem Kollaps des bestehenden Systems. Ich bin jetzt kein bekennender Querdenker. Ich sage aber, es wird ein Kollaps kommen. Er ist schon da. Und wir müssen uns einfach das vor Augen führen, dass so, wie wir die letzten 30, 40 Jahre gelebt haben, dass das einfach so nicht mehr sein kann und sein wird. Und dass wir uns auch im Unternehmertum überlegen müssen, wie können wir uns ausrichten. Und das habe ich dann tatsächlich 15, 16, 17 intensiv mit unterschiedlichsten auch Wissenschaftlern, Beratern da Lösungen erarbeitet, auf die wir bestimmt gleich zu sprechen kommen, weil wir eben 2015 schon für uns gesagt haben, dass 2030 die Hälfte der KMU, kleinen Mittelunternehmen in Deutschland, nicht mehr da sein wird. Die Hälfte haben wir damals prognostiziert. War eine harte Aussage. Digitalisierung, Globalisierung und auch diese Machtkonzentration auf diese wenigen großen Player wie Google und Co., die führen eben zu einem Massensterben im Mittelstand. Und das haben wir jetzt gerade und es wird auch noch vermehrt kommen, insbesondere weil die ganzen Nachfolgethemen die nächsten 10 Jahre nicht geklärt sind. Jeden Tag Unternehmen auf dem Tisch, die eine Nachfolge geklärt haben wollen, bei denen aber der Inhaber, Gründer oder meistens sind es Männer, überhaupt gar nicht in der Lage ist, eine Übergabe erfolgreich zu meistern. Und diese Firmen werden alle über die Jahre hinweg kleiner, kleiner, kleiner. Und irgendwann wird sie nicht mehr geben. Und das ist schade, weil ich bin davon überzeugt, dass der Wohlstand, den wir alle haben, nur durch Leistung und nur durch Wirtschaftsleistung möglich ist. Egal, ob die jetzt eine künstliche Intelligenz erbringt oder durch Handarbeit. Es ist die Leistung, die wir brauchen, und Leistung fördert man eben in einem kapitalistischen System. Und da komme ich jetzt drauf, dieses kapitalistische System muss eben so verantwortungsvoll gestaltet werden, dass es für die gesamte Gesellschaft weltweit und die ganze Natur weltweit einen Sinn macht. Und deswegen nennen wir es auch Verantwortungskapitalismus. Kapitalismus mit einer Rendite in drei Dimensionen. Finanziell, die kennen wir alle, sozial und ökologisch. Und bei der Messung der sozialen und ökologischen Rendite, da stehen wir alle noch ganz am Anfang. Aus meiner Sicht werden wir aber in 10 bis 20 Jahren da genauso wie bei einer IFRS- oder HGB-Bilanz auch genauso die sozialen und ökologischen Impacts messen können und Unternehmen auch so bewerten an der Nützlichkeit, die sie haben, und nicht nur an dem, wie fit sie sind, anderen Menschen was wegzunehmen im Sinne des Turbokapitalismus.
Okay, das sind natürlich ein paar spannende Thesen dabei. Wenn ich so über das, was du gerade gesagt hast, mal so ein bisschen nachdenke, dann hat es ja bei dir so den Auslöser gegeben, Quantität vor Qualität. Ja, das muss sich ändern, und der Nutzen, den du für deine Kunden oder Kundinnen stiften willst, muss im Vordergrund stehen. Das heißt also Client first, ja, und danach dann natürlich auch mit den entsprechenden sozialen, ökologischen und finanziellen Auswirkungen gern auch ein gesundes und gern natürlich auch wachsendes Unternehmen, aber eben im Kontext von Verantwortung. Ja?
Mhm. Einen Punkt gehe ich weiter. Nicht nur der Kundennutzen, sondern es in Davos am Weltwirtschaftsforum sprechen sie vom Stakeholder-Kapitalismus. Also dass wirklich alle Beteiligten einen Nutzen verspüren. Der Lieferant muss froh sein, liefern zu dürfen. Der Kunde muss froh sein, bedient zu werden. Der Mitarbeiter muss froh sein, dass er in einem Unternehmen arbeiten darf. Und der Kapitalgeber darf stolz sein, dass er in ein solches Unternehmen investiert ist. Und. Und wenn diese ganzen Stakeholder verspüren, dass das Unternehmen einen echten Nutzen bringt, dann ist es aus meiner Sicht erfolgreich und dann wirtschaftet es im Sinne des Verantwortungskapitalismus.
Ja, wobei ich natürlich auch sagen muss, dass die Schwierigkeit bei dem ganzen programmatischen Anspruch, den du dieses World Economic Forum hat, ist es leider eben trotzdem so, dass zu wenig Transparenz herrscht in Bezug auf das, was dort eigentlich, ja, ich sag's mal so, die Ambitionen sind. Ne? Also du merkst das ja an vielen verschiedenen Debatten, die um dieses Thema geführt werden. Allem voran natürlich auch das Buch von Klaus Schwab, The Great Reset, ja, 2030 hast du nichts mehr und wirst glücklich sein. Das ist natürlich etwas, was weit weg von Wohlstand ist. Ne? Das hat vielleicht irgendwie eine ideelle Attitüde, aber nicht wirklich etwas, womit Menschen heute schon wirklich was anfangen können. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch so schwierig für viele, sich solchen Gedanken überhaupt öffnen zu können. Ja, weil natürlich auch die individuelle Lebenssituation, das, was ich für meine Familie und für die folgenden Generationen auch an wirtschaftlicher Stabilität oder finanzieller Stabilität sicherstellen will, das ist ja häufig eine sehr subjektive Erfahrung, ein subjektives Empfinden und hat natürlich aber auch viel mit subjektiver Arbeit zu tun, mit subjektiven Aktivitäten zu tun, die den Rahmen des Handelns bestimmen. Ja, und ich glaube, das ist natürlich etwas, wo das Heranführen der Menschen an dieses Thema ein langwieriger Prozess ist. Und du siehst das natürlich auch in vielen Ländern, wo unglaublich viele verschiedene Projekte angestoßen werden, um auszuprobieren. Ne? Wie könnte sich denn eigentlich so eine gesellschaftliche Neutransformation überhaupt anfühlen? Wie könnte man das machen? Und ich glaube, in vielen Ländern wird da immer noch eben aber auch mit althergebrachten Mitteln gearbeitet, also sprich Verbote, den Leuten was wegnehmen, irgendwelche Regeln festlegen. Ja, in Deutschland sind wir ja Weltmeister in solchen Themen, was natürlich auch dazu führt, dass es ja eine häufig sehr kontroverse Diskussion darum gibt. Ja. Aber lass uns mal in dieses Thema reingehen. Was ist daraus geworden? Ne? Also du hast dich dann nach dieser Insolvenz, hast du dich mit den Ursachen deiner Insolvenz auseinandergesetzt und hast danach gesagt, okay, also verantwortungsvoll umgehen. In welchem Korsett hast du das dann für dich aufgesetzt? Also was machst du dann heute?
Wir haben dann auf Basis der Prognose, dass es eben so schwierig wird, uns überlegt, ja, wie könnte es denn funktionieren? Und ich bin da sehr viel mit Startups unterwegs gewesen, überall bei Kapitalgebern, Investoren, Venture Capital, Business Angel, viele, viele, viele Gespräche geführt. Und letztlich kam ich dann bei einem Förster raus, der Schulungen gemacht hat im Wald und erklärt hat, wie der Wald und das Ökosystem Wald funktioniert, und hat dann die Brücke geschlagen zur Wirtschaft. Und das hat aber nur so angekratzt, und darauf haben wir angesetzt und draufgesetzt und haben also gesagt, okay, wenn man ein Ökosystem in der Natur betrachtet, das ist ziemlich resilient, also das kann auf Sturm immer wieder reagieren, also Schilf dreht sich um, steht wieder auf, andere Gegenden werden zerstört, aber es blüht danach gleich wieder weiter. Warum wächst es und blüht es? Die Natur ist ein, wenn man sie in Ruhe lässt, ist sie ein Mehrwertkreislauf, der letztlich immer für eine größere, eine wachsende Humusschicht sorgt. Mhm. Und da gibt es Faktoren wie Kleinteiligkeit, Vielfalt, Freiheitlichkeit und Regionalität, die in dem jeweiligen Ökosystem gelten oder gefördert werden. Und in der Wirtschaftswelt ist ja dieser deutsche Mittelstand, kleine, mittlere Unternehmen, die ja über 60% der Arbeitsplätze in Deutschland stellen, ist ja ein Riesenasset, was wir haben. Wir haben jedoch meines Erachtens diese Freiheit, diese Freiheitlichkeit, diese Eigenverantwortung den KMUs etwas genommen, sodass sie sich aktuell nicht schnell genug anpassen können, oder sie sind in der Wohlstandspyramide eben ganz oben in ihrer Komfortzone und möchten jetzt sich nicht anpassen auf die neuen Umstände. Jedoch sind eben kleinteilige, vielfältige, regional strukturierte Wirtschaftskreisläufe, wir nennen sie Ökosysteme für Economy und System, wie Ökosystem, nur eben Economy. Mhm. Diese sind meines Erachtens die Zukunft. Also das wird auch in Zeiten weitergehender Krisen und Klimaveränderungen und Massenbewegungen, die sich da im Flüchtlingsbereich ja schon einsetzen. Da werden wir überleben können in unserer Wohlstandsgesellschaft, meines Erachtens. Und wir müssen in Ökosystemen denken, und wir sagen dazu, wie die Art und Weise, wie wir wirtschaften, sagen wir dazu Symworking, symbiotisch wirtschaften, Symbiose, Working, wirtschaften, Symworking. Das ist die Art und Weise, wie wir arbeiten. Das tun wir heute hier auch. Du bist ein Unternehmer, positionierst dich, ich positioniere mich, wir machen Symbiose, du hast dein Netzwerk, ich habe mein Netzwerk, wir versuchen uns wechselseitig dann Aufträge, Mitarbeiter, Möglichkeiten, uns zu befähigen, uns Dinge zuzuschieben, uns zu unterstützen, und eben, wenn irgendwelche Einschläge sind, sagst du, hey, Michael Schwingbacher, den, ich erinnere mich, der kann helfen, und so positionieren wir uns, dass wir nützlich sind und richten uns da ganzheitlich im Ökosystem aus.
Okay, da triffst du ja bei mir direkt ins Schwarze. Ich habe, glaube ich, vor einigen Wochen mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, was ist eigentlich so die Zukunft der Wirtschaft? Und habe da einen starken Bezug genommen auf das Thema Kollaboration. Mhm. Weil so dieses ganze One-Man-Show, ja, also insbesondere, wenn du so, ja, ich sag mal, Personal Brands hast oder ich sag mal auch große Corporate Brands hast, die nach einer starken Marktposition streben, die sind relativ wenig bekannt dafür, dass sie in Kollaborationen arbeiten. Und das ist ja auch etwas, was niemand wirklich mitbekommen hat. Ich glaube allerdings, dass Kollaboration ja schon in vielen anderen Lebensbereichen seit Ewigkeiten existieren. Schau dir mal nur Teamsportarten an. Ja, also wenn du ein Fußballteam hast, dann hast du jemanden im Sturm, du hast jemanden im Mittelfeld, du hast jemanden in der Defensive und du hast jemanden im Tor. Und wenn du das im Prinzip nicht sauber aufsetzt, ja, dann wird der vorne nie ein Tor schießen, weil das Mittelfeld eben nur egoistisch denken würde. Oder ich sag mal, wenn du keinen guten Verteidiger hast, naja, dann bist du derjenige, der das ganze Rennen verliert. Also das Miteinander arbeiten, füreinander arbeiten, das ist, glaube ich, etwas, was wir aus dem Teamsport sehr gut adaptieren können in Unternehmensstrukturen hinein, beziehungsweise auch in die Arbeit zwischen Unternehmen, die symbiotisch, wie du es gerade sagst, miteinander arbeiten und für den Kundenerfolg wirken können, ohne dass sie sich sozusagen in direkter Konkurrenz befinden. Aber ich glaube, da fehlt natürlich noch extrem viel Bewusstsein. Und deswegen natürlich die Frage mal an dich, wie habt ihr das aufgegriffen und wie habt ihr das gelöst, wenn ihr sagt oder wenn du sagst gerade, ihr arbeitet und lebt schon nach genau diesem Prinzip. Wie habt ihr das für euch organisiert?
Wir sind mit der Betreibergesellschaft des Ökosystems SYM GmbH, also SYM GmbH initiiert und betreibt das SYM Working Ökosystem als Wirtschaftsunternehmen. Dort sind wir so positioniert, dass wir sagen, dass wir die Rahmenbedingungen vorgeben. Wir sagen, wir gestalten die Wirtschaft der Zukunft. Genauso wie du es gerade gesagt hast, Wirtschaft der Zukunft. Wie ist unser Slogan? Symbiont Economy. Wir gestalten die Wirtschaft der Zukunft. Und dann kommt nach ökologisch, regional und sozialen Prinzipien. Wie machen wir das? Wir nehmen die einzelnen Unternehmen aus dem Ökosystem und nutzen dann die unterschiedlichen Vorteile aus der Datenökonomie, Plattformökonomie und Werteökonomie. Wie machen wir das? Also die Daten, alle Daten, die wir haben oder die die Unternehmen und dem Ökosystem oder dem Betreiber zur Verfügung zu stellen, die können gematcht werden. Also ich weiß zum Beispiel, wer hat welche Branchenkompetenz, wer hat welche Bedürfnisse, wer hat welches Angebot. Somit kann ich auch Persönlichkeitstypen, sehr viel in der Transformation hängt mit der Persönlichkeit ab. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise nach Limbic Types oder anderen Personality-Klassifikationen gehen, kann ich eben genau sagen, der kann mit dem oder ein Team muss aus den unterschiedlichen Leuten zusammengestellt werden oder dieses Projekt kann durch diejenigen initiiert werden und es denen dann vorschlagen. Also das ist das eine, die Daten. Natürlich ein riesen Machtding. Wenn ich weiß, wer hat welches Auto, wer fährt was, wer ist wo. Diese Daten nutzen wir dann, um im Ökosystem zu matchen oder um Einkauf zum Beispiel zu bündeln. Und da komme ich jetzt zur Plattformökonomie. Also die einzelnen Unternehmen im Ökosystem schaffen ein Angebot auf einer Plattform, welches so ein einzelnes Unternehmen nie leisten könnte. Vergleichen wir es mit einem Teamsport, finde ich super. Wir haben jetzt einen Top-Torwart, der kann natürlich ohne seine Mitspieler überhaupt kein Spiel spielen. Und wenn wir uns jetzt als kleines Unternehmen mit den globalen Anbietern vergleichen, dann haben globale große Unternehmen eben die ganze Mannschaft in-house. Wir kriegen das aber in-house nicht gebacken, weil so groß können wir gar nicht werden als kleine Firma, weil wir das Geld nicht haben, die Möglichkeiten nicht, die Macht nicht. Und so sagen wir, okay, wir sind vielleicht nicht so groß wie die ganz, oder so mächtig wie die ganz Großen, aber wir sind schnell, wir sind anpassungsfähig, wir sind regional organisiert, also wir sind in der Struktur her gut verankert. Und so können wir uns zusammenschließen zu einer Mannschaft und dann gemeinsam dieses Spiel spielen, ne, gegen einen anderen Anbieter. Sei es jetzt beispielsweise ein großer Konzern, den viele kleine Unternehmen als Ökosystem begegnen. Man kann jedoch auch im Sinne der Plattformökonomie dann gegenüber den anderen Konzernen agieren. Das heißt, wir können mit einem großen Konzern Einkaufsverträge schließen und für alle Unternehmen des Ökosystems dort einen Mehrwert schaffen und für ihn auch einen Mehrwert schaffen, weil der große Konzern eben dann bessere Absatzkanäle hat, wenn er über unseren Marktplatz geht. Und der letzte Punkt, Werteökonomie, das sind die Werte Augenhöhe, Verlässlichkeit, Offenheit. Diese drei Leitwerte des Ökosystems sind verbindlich, die haben wir uns auch lange erarbeitet. Die fördern eben genau diese Nutzenstiftung, wenn ich auf Augenhöhe kommuniziere, auf Augenhöhe arbeite, wenn ich verlässlich bin, wenn ich mitteile, wenn etwas nicht funktioniert und wenn ich ganz offen mit den Themen umgehe, dann habe ich eine offene, innovationsgetriebene, leistungsorientierte Organisation oder ein Ökosystem, wo jeder Mensch im Mittelpunkt steht und jeder Mensch maximal gefördert wird. Weil nur wenn wir als Firma nützlich sind, nicht nur für die Unternehmen, nicht nur für die Kunden, nicht nur für die Leute, sondern jeden einzelnen Mitarbeitenden, jeden Menschen maximal förderlich und maximal nützlich, dann bekommen wir auch die besten Mitarbeitenden, was wiederum zu den besten, zufriedensten Kunden etc. führt.
Okay. Ich bin jetzt mal ein bisschen provokant und sage, das klingt in der Theorie total super. Ja. Jetzt schaue ich mir mal an, wie sind Individuen gestrickt. Ja, Individuen sind in der Regel zunächst erstmal am subjektiven Erfolg interessiert. Ja, du hast jetzt beispielsweise ein Beratungsunternehmen, ne, und stellst bei der Beratung deines Kunden fest, es gibt verschiedene Fragen, die der Kunde stellt aus einem ganz normalen Gespräch heraus und du kannst diese Fragen mit der Kompetenz, die du in deinem Beratungsunternehmen zusammenhältst, nicht beantworten. Jetzt hast du allerdings vielleicht links und rechts Kollaborationspartner, ja, denen du sagst, du pass mal auf, ich habe hier einen Mandanten, ich habe hier einen Kunden, der hat folgende Herausforderung. Ich habe bei dieser Herausforderung an dich gedacht, weil deine Kompetenzen in dem Themenbereich definitiv das Problem des Kunden lösen können. Und du machst dann also die Tür auf, verbindest diese beiden Menschen miteinander, die machen auch ein Business miteinander und dann erwartest du in der Regel natürlich irgendwann einen Return. Na, du möchtest auch von demjenigen auch eine Empfehlung bekommen, du möchtest von demjenigen auch einen Kunden zugeführt bekommen, etc. Was ja oftmals die Frage aufwirft, erstens, wann beginnst du mit diesem Prozess und wer beginnt mit diesem Prozess? Das heißt, du musst ja theoretisch das Ego ausschalten und sagen, ich bin erstmal im Geben, bevor ich etwas empfange. Das ist ja in der Spiritualität und verschiedenen anderen, sagen wir es mal so Mindset-Themen ja immer gut verankert und wird auch propagiert. Aber es fällt unglaublich vielen Menschen wahnsinnig schwer zu sagen, ich teile meinen Kunden zunächst erst einmal freiwillig mit einem anderen, ohne die Erwartung zu haben, dass etwas zurückkommt. Und ich glaube an die Kraft des Karmas. Ja? Wie habt ihr das für euch organisiert? Insbesondere, wenn ich jetzt mal auf so ein Themenfeld gucke, wie du hast eine Plattform. Auf dieser Plattform müssen ja irgendwie, zumindest in der alten Welt, wenn man so alt hergebracht denkt, müssen ja auf irgendeine Weise Leads, also Kundenanfragen, ankommen, die dann durch den einen oder anderen auf dieser Plattform abgedeckt werden können. Und dann muss auch noch organisiert sein, dass die miteinander und füreinander denken und den Kunden dann auch weiterreichen, wenn es den Bedarf dafür gibt. Wie habt ihr das angepackt?
Also, es ist ein laufender Prozess. Wir haben den über Jahre jetzt angestoßen. Also seit 7 Jahren stoßen wir den an. Wie du richtig sagst, es ist eine ganz krasse Mindset-Thematik. Ne? Also ich bringe dann immer den Spruch, Gedanken werden zu Worte, Worte zu Handlungen, Handlungen zu Gewohnheiten, Gewohnheiten zu deinem Charakter und der Charakter wird dein Schicksal. Und in diesem Prozess sind wir jetzt als Menschheit gerade aktuell. Wir regen uns darüber auf, dass über Kleinigkeiten, sage ich mal, regen wir uns darüber auf, wo 14.000 Kinder jeden Tag sterben. Und unser Mindset ist also schon eine sehr subjektive Wahrnehmung. Und bei Unternehmerinnen und Unternehmern stelle ich fest, diejenigen, die verstanden haben, dass ihr Geschäftsmodell in 3, 5, 10 Jahren so nicht mehr existent sein wird oder sie sich eben sehr, sehr stark verändern müssen und sie existenziell in Schwierigkeiten kommen, wenn sie sich nicht verändern, dann, also wenn sie so klug sind und so vorausschauend denken, dann sind sie auch bereit, an den Grundlagen zu arbeiten, an die Grundlagen ihrer Einstellung. Und wenn ich als Unternehmen verstanden habe, dass ich nützlich sein muss für meine Kunden und für meine Mitarbeitenden und für meine Kapitalgeber und das nur sein kann, wenn ich erstmal gebe, indem ich eben in Vorleistung gehe und zwar nicht nur finanziell, sondern wie du sagst, eben durch Empfehlung, durch Investition in Mindset, in Unternehmenskultur, dann werde ich künftig erfolgreich sein. Und es gibt wirklich jetzt die letzten 1, 2 Jahre wirklich viele Unternehmen, auch alte Unternehmen, die verstanden haben, dass dieses Thema Ethik und Nachhaltigkeit in der Wirtschaft eine ganz dominante Rolle, eine existenzielle Rolle spielen wird und jetzt auch schon spielt für viele, da man nur so diesen ganzen Krisen und diesem Problem, was auf uns zukommt oder in dem wir uns schon befinden, entgegenwirken kann.
Also ich würde gerne mal ein Beispiel bringen. Vielleicht stimmst du mir zu. Also ich kann deine Einstellung und dieses symbiotische Miteinander nur gutheißen, weil wir auch so funktionieren. Ne? Also wir sind jetzt nicht als Riesenberatungsunternehmen unterwegs und haben den Anspruch, alle Dienstleistungen selbst abbilden zu können, sondern wir haben uns genauso wie ihr auch ein Ökosystem geschaffen aus unternehmerischen Kollaborationen, wo wir halt feststellen, okay, mit diesem Kunden, da können wir Strategieentwicklung machen, da können wir Unternehmensentwicklung machen, aber all die ganzen Themenbereiche, die wir jetzt von den Kompetenzen her nicht im eigenen Unternehmen vorhalten, dafür haben wir halt feste Partnerschaften, wo wir wissen, entweder haben wir die Unternehmen selbst mitgebaut oder wir haben die Dienstleistung selbst in Anspruch genommen und können natürlich hier für Qualität stehen. Und ich gucke bei solchen Sachen natürlich auch immer mal auf diese ganzen Netzwerkveranstaltungen und Netzwerkorganisationen, die diesen Gedanken teilweise noch nicht wirklich sinnvoll umgesetzt haben. Ja, also du kennst sie vielleicht auch, ich will sie jetzt nicht beim Namen nennen, aber so diese Organisationsstrukturen, wo sich Unternehmer regelmäßig zu irgendeinem Frühstück treffen und dann einer aufsteht und sagt, ich habe Bedarf an Kunde XY, ich habe folgende Dienstleistung, ja, und dann wird die Audience aufgefordert, eine Empfehlung abzugeben, ohne die Qualität der Dienstleistung wirklich bewerten und beurteilen zu können. Und dann tun sich natürlich viele schwer, weil sie sagen, hey, wenn ich eine Empfehlung abgebe für jemanden, der nur danach gefragt hat, aber ich kenne die Qualität der Dienstleistung nicht, dann steht aber auf der Empfehlung mein Name. Ja, und wenn das Geschäft nicht gut wird oder wenn da keine Zufriedenheit herrscht im Ergebnis, dann habe ich mich bei dem Kunden, den ich da weiterempfohlen habe, natürlich erstmal brutal verbrannt. Also das ist, glaube ich, natürlich extrem wichtig, dass man einen sehr hohen Qualitätsanspruch an sich selbst hat, wenn man in solche symbiotischen Verbindungen eintreten will, um daraus natürlich auch Werte zu schaffen. Und mir ist vorhin gerade so ein Gedanke gekommen, vielleicht stimmst du mir zu, ob man das vergleichen kann. Wir haben auf der einen Seite in ganz vielen Städten seit vielen Jahren ja einen unglaublichen Boom erlebt in Bezug auf Einkaufszentren. Ja, also richtig große Einkaufszentren, Multi-Brand-Stores, ja, egal ob das jetzt irgendwie eine Galerie ist oder ob das jetzt irgendwie, ja, keine Ahnung, also so eine Mall ist oder ähnliches, ja, wo alle Bedürfnisse unterschiedlichster Qualität und Quantität also innerhalb eines großen Raums, sagen wir sozusagen, angeboten werden. Und dann denke ich so an die Zeit zurück, als wir, ich will das jetzt mal ganz vereinfacht sagen, so diese Tante-Emma-Läden hatten. Ja, also viele kleine Anbieter unterschiedlichster Dienstleistungen und Produkte, ja, die bis zu diesem Zeitpunkt alle autonom unterwegs waren, die dann brutal davon heimgesucht worden sind, dass sich viele in diesen Zentren zusammengefunden haben und dann natürlich, ich sag's mal, die Städte leer waren von diesen ganzen Einzelgeschäften. Und ich verstehe diese Kollaborationsansätze auch ein bisschen so, dass man vielleicht auch wieder wegkommen darf von einer solchen Struktur, die ganz viele Kompetenzen an einen Ort bringt, sondern die kleineren Unternehmen, die einen hohen Anspruch an Qualität haben, so miteinander zu verbinden und zu verknüpfen, dass sie über die nächste Querstraße hinweg einem Kunden sagen, und das ist ein simplestes Beispiel, ja, du hast jetzt meinetwegen einen Brautausstatter, einen Brautmodeladen, ja, und der sagt jetzt, weißt du was, wenn du deine Hochzeit planst, ich habe ein super Kosmetikstudio, mit dem wir zusammenarbeiten. Es gibt einen super Friseursalon, mit dem wir zusammenarbeiten. Wir haben einen super Wedding Planner in unserer Gemeinschaft. Wenn du deine Hochzeit ordentlich organisiert haben willst, dann kann ich dich gerne mit all diesen Menschen zusammenbringen. Und glaub mir, am Ende des Tages ist deine Hochzeit etwas, was du nie vergisst. Dafür kann ich hier qualitativ die Aussage gerne treffen. Ja? Während du in einem großen, ja, ich sag's mal, Einkaufszentrum, vielleicht auch einen Friseur hast oder auch ein Kosmetikstudio hast oder sonst irgendwas, aber die sich dort gar nicht gegenseitig empfehlen. Trifft es ungefähr so ein bisschen auch den Gedanken?
Absolut. Meine Traumvorstellung ist, wir haben einen großen Ort, an dem es ganz viele Unternehmen gibt, die symbiotisch miteinander zusammenarbeiten, die eigenverantwortlich, freiheitlich, kleinteilig sind, kein Konzern, der sein Schema F drüber zieht, ne? Ich habe am Tante-Emma-Laden, musste ich gleich an Schlecker denken. Ne? Also Schlecker hat ja alle weggemacht und danach ist er selber verschwunden. Und genau da sind wir jetzt, dass also viele Systemgastronomiebetriebe, viele Systeme, die geschaffen wurden, dass die eben, wenn sie nicht nützlich für alle Beteiligten sind und sich entsprechend transformieren, dass die eben dann auch vom Markt verschwinden. Und ich bin ganz bei dir, diese Anforderung an die Qualität, dieses Gütesiegel. Bei uns haben die Mitglieder alle Sym Beyond Economy auf ihrer Website oder ihrem Profil im Außenauftritt. Das bedeutet, man arbeitet mit einem Unternehmen zusammen, welches sich den Leitwerten Augenhöhe, Verlässlichkeit, Offenheit versprochen hat und welches garantiert, nützlich zu sein. Und wenn da ein Unternehmen merkt, das Produkt ist nicht so, dass es dem Ökosystem dienlich ist, und es kommt dann ganz offen von einem Kunden die Rückmeldung, was habt ihr denn da mit dem an Bord? Also der muss jetzt sich aber jetzt mal ins Zeug legen und sich selber transformieren. Dann entsteht ein entsprechender Druck bei den Mitgliedern, sich selbst in die jeweilige Richtung zu transformieren. Und das ist sozusagen der Trick. Die Firmen treten dem Ökosystem bei. Die sind natürlich nie 100%, keine Unternehmung ist 100%. Die haben auf unterschiedlichen Ebenen haben sie eben große Vorteile und auch große Nachteile und dann kommen sie ins Ökosystem und werden dann gemeinsam mit vielen anderen Unternehmen laufend befähigt und laufend transformiert, weil die sich eben alle wechselseitig pushen, so Idealzustand. Und da ist eben ganz wichtig, im Auswahlverfahren haben wir viele Jahre gebraucht. Wir reden bei uns immer von den sogenannten Disteln, also das sind Pflanzen, die keiner braucht. Dass man eben die nicht mit reinholt. Und da haben wir viel Lehrgeld bezahlt und auch einen genauen Prozess, wenn ein Unternehmen jetzt einen Antrag stellt, hier Mitglied zu werden. Das Coole ist, wir haben Anfang des Jahres begonnen mit der Gründung des Ökosystems. Jeder, der dieses Jahr Mitglied wird, ist dann ein Co-Founder des Symworking-Ökosystems. Und dann wird also der Antrag gestellt und dann schauen da mehrere Leute drüber, die eine entsprechende Erfahrung, Kompetenz mitgebracht haben. Da wird auch eine Recherche gemacht und so weiter. Meistens über einen Leumund, also über eine Empfehlung, die dann reinkommen. Und dann geht's los. Dann bekommen die einen festen Ansprechpartner, dann wird ihr Produktleistungsportfolio dokumentiert, aufgenommen. Dann werden die entsprechenden Projekte, die schon laufen, mit herausgefunden, wo man da mitarbeiten kann, welche Themengebiete schwerpunktmäßig bearbeitet werden sollen. Ja, und dann beginnt man sich auf die Reise und tritt als Ökosystem gegenüber Dritten dann auch auf und schafft neue Aufträge, Mehrwerte für sich selbst und für das ganze Ökosystem.
Also es klingt auf jeden Fall nach einem System, was ich selbst schon lange lebe, was ich selbst auch absolut unterstütze. Wo siehst du momentan die größten Herausforderungen für euch im, ich sag's mal, Gewinnen von interessanten Kooperationspartnern, von interessanten, symbiotisch angesprochenen Unternehmen? Was macht da für euch momentan so am meisten Arbeit?
Dass unser Produkt, unser Ökosystem als Produkt zu erklären. Es ist den Menschen nicht klar, noch nicht klar, was ein Ökosystem ist. Es ist mehr als ein Netzwerk. Es ist mehr als ein Unternehmen. Es ist kein Konzern. Es ist nicht hierarchisch organisiert. Es ist technokratisch und soziokratisch organisiert. Was ist das wiederum? Also es ist sehr erklärungsbedürftig im Moment noch, weil es eben sowas noch nicht gibt. Und wenn es das dann, wenn wir mal die kritische Masse haben und wenn wir dann die 10, 15 Success Cases haben, aktuell haben wir 2, 3, die wir gerade laufend kommunizieren. Schwerpunkt ist die Branche Elektronik. Da machen wir Symtronics. Das ist das Institut für nachhaltige Elektronik. Das ist also ein Zusammenschluss aus vielen Unternehmen des Ökosystems, die mit Elektronik was zu tun haben. Und so entwickeln wir also jetzt so die Erfolgsbeispiele. Wir haben jetzt dieses Jahr angefangen, die externe Kommunikation verstärkt auszubauen. Wir waren bisher mit der Markenentwicklung und Gestaltung und der Sprache. Wir haben sehr viel eine eigene Sprache entwickelt. Eben Verantwortungskapitalismus, Symworking, ökologischer, sozialer Rendite. Das sind alles Themen, die wir bis ins Detail die letzten Jahre aufgearbeitet haben. Und jetzt geht es eben darum, das richtig zu kommunizieren und dann eben auch klarzumachen, warum ein Symworking-Ökosystem so viel mehr ist als ein Verband, als ein Netzwerk, dass es ein eigenes Geschäftsmodell ist, dass die Unternehmen in Reihe geschaltet, wie du sagst, die Fußballmarkt, die Unternehmen in Reihe geschaltet, super neue Produkte und Lösungen entwickeln können, dass ein Kunde kommt und sagt, ich möchte gerne ein Produkt haben, könnt ihr mir das entwickeln? Und wir eben 10, 15 Unternehmen des Ökosystems rausbringen und sagen, hier, der liefert den Rohstoff, hier, der macht Recycling, hier, der macht die Entwicklungssoftware, der macht die Entwicklung Hardware, der produziert es, der macht die Endmontage, der macht den Service, der macht die Finanzierung, der macht die ganze Projektsteuerung. Dass man einfach, dass man das als Ökosystem positioniert im Markt und dass das verstanden wird, das ist die größte Herausforderung aktuell.
Es klingt ja auch nach einer sehr anspruchsvollen Struktur. Ja, weil ich sag mal, bei irgendjemanden landet ja der Kundenbedarf an. Ja? Und in einer idealtypischen Welt würde ich mir jetzt vorstellen, ein Kunde mit irgendeinem Bedarf kommt in diesem Ökosystem, beispielsweise an so einem, ich sag's mal, Grundanalyse-Tool vorbei. Das heißt also, irgendjemand nimmt das Problem auf, analysiert dieses Problem und ja, zerlegt es dann praktisch in die entsprechenden Kompetenzbereiche, die aus diesem Ökosystem heraus durch verschiedene Unternehmen bedient werden können. Und dann brauchst du natürlich eine Lead-Funktion. Irgendeiner muss dieses Projekt ja dann in die Hand nehmen, um es nachher beispielsweise in einer, nennen wir es mal, wenn man das als Projekt betrachten würde, in eine entsprechende Abarbeitungsqualität, in eine entsprechende Reihenfolge mit Milestones und so weiter bis zum gewünschten Ergebnis zu strukturieren. Und nachher aber eben auch die entsprechenden Partner, die sich dann an diesem Projekt beteiligen, auch, naja, so ins Spiel zu bringen, dass für den Mandanten, für den Kunden in Bezug auf das Wunschergebnis klar ist, okay, also welche Investitionen wird mich in welchem Themenbereich erwarten? Wie kann ich das sicherstellen? Muss ich mir jetzt hier meinetwegen einen Fördermittelantrag organisieren? Kann ich das aus einem eigenen Cashflow darstellen? Wie ist der Proof of Concept des jeweiligen Unternehmens, was mir jetzt hier für die Umsetzung meines Projekts als Teilbestand mit angeboten wird, beziehungsweise mit dem ich jetzt hier dieses Projekt umsetzen will, etc. Ich glaube, das ist schon ziemlich anspruchsvoll. Oder habt ihr da schon einen Weg gefunden, wie ihr praktisch das erste Problem, mit dem der Kunde in dieses Ökosystem hineinkommt, so analysieren könnt, dass ihr nachher wisst, ja, wem geben wir dieses Problem jetzt eigentlich zur Lösung in die Hand?
Ja, aktuell People Business, das ist hier bei uns die Strategieberatung, die das Ganze mit initiiert und orchestriert, und die Success Manager, die für den jeweiligen Kunden dann für den Erfolg verantwortlich sind. Es läuft noch viel im Kopf. Wir haben jedoch, und das ist auch viele Jahre aufgebaut worden, wir sind nach Service Management, Enterprise Service Management organisiert. Das heißt, alles, was wir im Marktplatz anbieten, ist als Service strukturiert. Das heißt, ob das eine Software ist, ob das jetzt eine Beratungsdienstleistung ist, ob das ein Projekt ist, welches wir anbieten, also ein Projektmanagement. Das ist also nach Service Management organisiert, mit Incident und so weiter. Das zweite ist, wir haben ein Projektmanagement Office, in dem wir die größeren Projekte aktuell leiten und lenken, agil und nach Wasserfall. Und das dritte ist, wir sind über ein sogenanntes Metamodell strukturiert. Das heißt, alle Daten, die wir haben, strukturieren wir nach unserem Metamodell. Das heißt, es gibt jetzt zum Beispiel einmal einen Service, es gibt einmal einen Geschäftsführer, es gibt einmal einen Dresden Metropolregion, es gibt einmal eine Podcast-Kompetenz. Und wenn ich sagen will, zeige mir alle Symworker in Dresden, die Geschäftsführer sind, oder zeige mir alle Symworker, die mit dem Podcast was zu tun haben, dann kann ich mir als Mensch schon Informationen aktuell aus dem Ökosystem ziehen, die ein einzelnes Mitglied nicht hat. Diese Informationen wollen wir natürlich auch den Mitgliedern zur Verfügung stellen, die eben, das ist unsere digitale Transformation, unsere weitere Digitalisierung, dass wir irgendwann mal über unseren Bot, den wir dem Mitglied zur Verfügung stellen oder dem Co-Founder, interagieren können. Und dann sagst du eben als Sven Lorenz, hey, Sim, wie schaut's aus? Ich brauche jetzt gerade da und da, ich habe da Bedarf. Und dann sagt dir Sim, wir empfehlen dir das und das. Ne? Also KI-gestützt, auf Basis des Metamodells, auf Basis der Informationen, die vorliegen, können wir dir dann Handlungsempfehlungen aktiv geben. Es geht dann sogar so weit, dass wir externe Datenquellen aktuell schon über Schnittstellen anbieten. Und wenn ich jetzt sehe, der Kreditreformindex von deinem Mandanten hat sich gerade verschlechtert, weil in Inkasso reingelaufen ist, von dem und dem Unternehmen zum Beispiel, dann kann ich sofort dir vorschlagen als Finanzberater, jetzt bitte sofort handeln, dein Mandant, Symworker so und so, hat ein Thema, hier ist die Telefonnummer von der Kreditreform, räum das aus der Welt. Und diese Daten, die wir extern anzapfen, werden immer mehr und die KI wird auch immer besser nutzbar. Wir haben keine eigene KI, wir setzen externe KIs ein, die wir über die Daten drüber laufen lassen. Wir testen da aktuell unterschiedlichste. Und so wissen wir dann über die einzelnen Personen und Unternehmen mehr, als sie selber über sich wissen, weil wir diese ganzen Daten miteinander matchen und weil wir diese externen Datenquellen anzapfen. Und da bin ich auch fertig. Ein kleines Unternehmen ist nicht in der Lage, solche Datenstrukturen aufzubauen, solche Funktionen zu etablieren. Da braucht man ein Ökosystem, wo eben einmal eine Schnittstelle programmiert wird und wo hunderte, tausende Unternehmen das dann nutzen können. Und das schafft dann den Mehrwert, den SIM für die Mitglieder und für das Ökosystem schafft. Und das macht das Ganze dann auch wirtschaftlich so erfolgreich.
Okay, wenn ich mir das ganze Ding jetzt nochmal so ein bisschen vorstelle, dann, du hast ja vorhin, also im zweiten Intro, ja mal so den Gedanken mitgebracht, dass ihr auch eine regionale Verantwortung seht, beziehungsweise, dass ihr auf regionaler Ebene da aktiv seid. Kann ich mir das jetzt so vorstellen, weil so oftmals hast du ja bei solchen Ökosystemen, wie gesagt, es gibt ja sehr unterschiedliche Strukturen, das ist ja nicht komplett neu, aber auf eine andere Weise gedacht, was ihr da macht. Da gibt es ja sicherlich auch oftmals so diesen Wettbewerbsgedanken. Ne? Also sagen wir mal, was ja momentan überall ein Thema ist, ist Recruiting. Ja? Also wie finde ich die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für meine Company? Egal, ob wir jetzt mal so diesen Terminus von Fachkräftemangel wirklich bedienen wollen oder ob wir einfach, ich sage mal, feststellen, dass Unternehmen halt vielleicht ihre Hausaufgaben in Bezug auf Mitarbeitergewinnung nicht gut genug gemacht haben. Aber jetzt sagen wir mal, du hast jetzt einen Regionalbereich, nehmen wir mal Hessen oder Bayern. Ja, nehmen wir Bayern. Und sagen, okay, in Bayern gibt es jetzt diesen regionalen Hub von eurem Unternehmen, von diesem ganzen symbiotischen Anspruch. Und jetzt wollen sich Unternehmen bei euch bewerben und das bewerben sie jetzt meinetwegen 15 verschiedene Recruiting-Companies, die anderen Unternehmen Mitarbeiter zuführen wollen. Wie bereit ist eigentlich jedes einzelne Unternehmen dann da drin, auch über den Tellerrand zu schauen, wenn sie wissen, hier gibt es neben mir aber noch 14 andere, die in derselben Branche unterwegs sind, die dieselbe Dienstleistung anbieten. Wie handhabt ihr das? Ja, seid ihr da, sag mal, transparent und sagt, okay, also hier gilt dann im Prinzip die Qualität der Dienstleistung? Oder sagt ihr, nein, ihr müsst praktisch durch eine Art Beauty-Contest durch und wenn ihr dann drin seid und eine gute Dienstleistung anbietet, dann habt ihr so eine Art Alleinstellungsrecht innerhalb dieser regionalen Struktur. Wie muss man sich das vorstellen?
Wir sagen bei uns, Symbiose belebt das Geschäft. Das heißt, wenn ich jetzt 10 Recruiter in München bekomme und die sind alle 10 sind gleich aufgestellt und wir haben noch gar keinen anderen davor, den ich fragen könnte, was er davon hält, dann würde ich sagen, also von den 10 sind 5, die nicht wertekonform sind, das passt einfach nicht. Und dann sind 5 da, die sind gut aufgestellt. Und dann würde ich sagen, pass auf, die lasse ich jetzt alle zu und ich mache mal eine Arbeitsgruppe Strategieentwicklung Recruiting Ecosystem. Und dann rede ich mal mit den 5 und sage, wer ist denn jetzt für wen überhaupt fokussiert und ausgerichtet? Was habt ihr denn für eine Strategie? Dann sagt der eine, ja, ich kann alles. Ich besorge jede Stelle. Dann sage ich, das ist doch Quatsch. Der eine macht Steuer, bitte. Der andere macht Elektronik. Der andere macht Energie. Der andere macht Startups. Und das wäre dann eine Strategie, die für jedes einzelne Recruiting-Unternehmen innerhalb des Ökosystems Sinn macht, für die jeweilige Firma durch die Fokussierung auf eine Zielkundengruppe, in der sie dann viel besser agieren kann, sinnvoller ist. Und die Kernkompetenz wäre auch viel größer der jeweiligen Firmen, weil sie natürlich ein riesen Know-how aufbauen, als wenn sie alles machen. Idealzustand, es kommen 5 Mitglieder, die eben schon so ausgerichtet sind. Der eine ist Experte für Startups, wie gesagt, und so weiter. Und so stellen wir eben diese Unternehmen in ihrer Unternehmensstrategie auch durch das Ökosystem auf. Wenn ein Recruiter reinkommt, wir haben einen bei uns, der macht Steuerthemen, der hat es den ersten erfolgreich vermittelt und wir sind enger Kooperationspartner von der DATEV und wir wählen jetzt gerade 100 Kanzleien aus, Steuerberatungskanzleien, die wir in Deutschland ins Ökosystem aufnehmen und für die wir dann Recruiting betreiben als Ökosystem, als Marktplatz, als Marke, weil wir eben mit der Digitalkanzlei schon ein Unternehmen im Ökosystem haben, was super erfolgreich ist, auch im Recruiting. Und im Steuerbereich haben die ein Riesenthema und so können wir einen Markteintritt über Steuerberater machen, indem wir sagen, hey, ihr werdet Mitglied und kriegt hier das Recruiting-Paket in der Region und parallel, wenn wir euch gefallen und wenn ihr diese Mitgliedschaft lebt und mit die Zukunft gestalten wollt, dann könnt ihr uns auch an eure Kunden vermitteln und empfehlen. Und so bauen wir in diesem Ökosystem die einzelnen Unternehmen so auf, dass jedes einzelne Unternehmen noch viel erfolgreicher sein kann mit und durch das Ökosystem.
Ah, da könnte ich mit dir jetzt direkt noch eine Podcast-Folge dranhängen. Steuerberater und der Dienst im Sinne des Kunden.
Sehr gerne.
Ich muss da so schmunzeln, weil das ist so meine persönliche Erfahrung aus vielen Gesprächen mit unterschiedlichsten Steuerkanzleien, die für sich sicherlich individuell den Anspruch haben, zum Beispiel schnell den Kunden auch mit Informationen zu versorgen, die ihm einen Überblick über ihre finanzielle Situation geben. Aber 9,9 von 10 machen eben genau nur das. Ja, sie haben den Überblick über die Zahlen, sie haben den Überblick über den Cashflow, sie haben den Überblick über die Kostenstruktur etc. Aber dass mal ein Steuerberater tatsächlich dem Kunden sagt, hey, in meinem Netzwerk, in meinem Ökosystem oder Ecosystem gibt es Unternehmen, die dir eigentlich viel stärker dabei helfen können, verschiedene Probleme zu lösen, die ich jetzt auch nur aus der Analyse deiner Finanzdaten erkannt habe. um dann mit dem Unternehmer eben direkt mal zu sprechen. Siehst du das denn eigentlich auch so? Ist der Blick, den ich gerade durch deine Zahlen gewonnen habe, denn aus deiner Wahrnehmung ähnlich? Und hast du eigentlich ein Interesse daran, das Problem zu lösen? Denn am Ende würden drei verschiedene Partner davon profitieren. Natürlich in allererster Linie der Mandant, der vielleicht gerade ein bisschen Aufräumarbeit in seinem Unternehmen ja machen muss und dafür einen geeigneten Partner kriegt, aber nachher in Bezug auf seine finanzielle und wirtschaftliche Stabilität, vielleicht sogar auf seine Wachstumsentwicklung, ganz andere Schritte machen kann. Der Steuerberater, der durch ein steigendes Unternehmen oder steigenden Unternehmenswert vielleicht nachher natürlich auch ganz andere Honorare abrechnen kann, weil deren Berechnungsgrundlage ist nun mal Umsatz. Und das Unternehmen, was dem eigentlichen Patienten gerade dabei hilft, sein Unternehmen aufzuräumen. Aber gefühlt gibt es auf der Steuerberaterseite zum Beispiel gar keine Bereitschaft, so weit mit einem eigenen Mandanten zu gehen. Ja, also das ist tatsächlich so eine Erfahrung, die muss ich jetzt hier mal mit reinwerfen, weil ich glaube, gerade im unternehmerischen Kontext ganz viele Steuerberater echt eine Chance hätten, von dieser Art symbiotischer Arbeit zu profitieren und ihre Kunden damit noch viel, viel besser zu machen.
Ich gehe da voll mit und mache mit dir gerne einen weiteren Podcast zum Thema digitale Steuerberatung und Unternehmensentwicklung durch den Steuerberater. Ja.
Das werden wir uns mal vormerken. Mein lieber Michael, wir haben jetzt gerade schon die Stunde geknackt. Ja? Also als wir vorher mal darüber gesprochen haben, wie lange könnten eigentlich so ein Podcast-Interview dauern, hast du gesagt, was, so lange? Ja? Und du siehst, ja, also wir kommen an so vielen verschiedenen Themen vorbei. Und die Welt der unternehmerischen Transformation, die haben wir noch nicht mal richtig angerissen. Und ich glaube aber, dass das, was wir jetzt zunächst erstmal für die Menschen, die diese Folge hören, zusammentragen konnten, ist, wir befinden uns in einem tatsächlichen Veränderungsprozess der unternehmerischen Zusammenarbeit. Wir befinden uns in einem Transformationsprozess, der viel stärker in der Zukunft, zumindest nach dem, was wir beide jetzt mal so an Gemeinsamkeiten entdeckt haben, der sich viel stärker im Bereich der Kollaboration bewegen wird, des symbiotischen Miteinanders für jede beteiligte Partei. Und wenn ich das jetzt mal so als ja, sag mal, wirkliche Erkenntnis mitnehmen kann, dann unterstützt es diese Podcast-Folge, von der ich vorhin mal gesprochen habe, durch ein eigenes Unternehmenskonzept, was ihr aufgebaut habt. Das finde ich großartig. Wenn du jetzt so ein Schlussstatement setzen könntest, wo du sagst, also ja, das ist so meine Message an die Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen. Was wäre das?
Darf das auch eigennützig sein?
Wenn es dir dient und wenn es vor allen Dingen im Sinne von symbiotischer Arbeit deinem Anspruch dient, dann darf es natürlich auch eigennützig sein, natürlich.
Ja, dann lade ich alle Performer, die die Welt verändern möchten, die die Wirtschaft der Zukunft gestalten möchten, ein, das Ökosystem, das Symworking-Ökosystem zu gründen und Mitglied bei Sym zu werden und als Verantwortungskapitalist, als Symworker sich selbst somit zukunftsfähiger aufzustellen, als ihr eh schon seid. Und wir brauchen Performer. Symworker sind zur Performance verpflichtet, weil die Herausforderungen sind groß und gemeinsam können wir die meistern.
Na, dann war das doch jetzt nochmal so ein kleiner Werbeblock am Schluss. Vielen Dank, lieber Michael, für deine Zeit. Vielen Dank für die Erkenntnisse, die du mit uns geteilt hast. Insbesondere auch im ersten Teil, als es um dein persönliches, ich sag's mal, deine persönliche Unternehmensentwicklung und das Ergebnis ging. Und natürlich aber auch über das, was du jetzt aus dieser Geschichte gelernt hast und was du jetzt auf die Straße gebracht hast. Und euch da draußen, hoffe ich, hat diese Folge gefallen. Lasst uns natürlich gern eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, beziehungsweise gebt uns auch eine Rezension dafür. Schreibt uns ein bisschen was rein. Und wenn du diese Folge auf der Wealth Academy hörst, dann schreib mir doch mal rein, was hast du denn eigentlich so in Bezug auf Kollaboration, auf symbiotische Unternehmensstrukturen, auf Miteinander im Sinne des Kunden vielleicht selbst für Erfahrung gemacht? Und lass uns gern daran teilhaben, wie du diese Entwicklung beobachtest, wie du sie im eigenen Unternehmen lebst und umsetzt. Und dann hoffe ich, ihr habt einen großartigen restlichen Tag. Lieber Michael, nochmal ein ganz dickes Dankeschön an dich und dir und deinem Unternehmen natürlich weiterhin viel Erfolg in der Umsetzung eurer großartigen Ziele. Und dann war es das für heute. In diesem Sinne darf ich mich verabschieden. Lieber Michael, wie gesagt, Dankeschön an dich. Dir auch jetzt einen großartigen restlichen Tag. Und wir hören uns alle in der nächsten Folge wieder. Bis es soweit ist, macht's gut und bleibt erfolgreich. Ciao, ciao.